die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Rita Vogt und heute rede ich mit der Katharina Jochum über zwei Themen, die viel gemeinsam haben: Homeoffice und Cybersecurity. Übrigens, wenn ihr den Podcast möchtet sponsoren oder uns sonst Feedback habt, wir sind per E-Mail erreichbar unter redaktion@inside-it.ch. Aber jetzt zur Sache, Katharina, bei der Cybersecurity machen uns vor allem die kleinen Firmen Sorgen. Ist das richtig?
Ob es vor allem die kleinen Firmen sind, weiss ich jetzt nicht einmal. Aber ja, kleine KMU sind sicher Grund zur Sorge. Auf den ersten Blick, die Antwort liegt auf der Hand, es sind kleine Unternehmen mit einem Dutzend oder so Mitarbeitenden, wo halt nicht über grosse Ressourcen verfügen, wo vielleicht der Geschäftsführer für die Informatik und Security verantwortlich ist. Aber ich möchte jetzt nicht nur über mein Bauchgefühl schwätzen, sondern ich beziehe mich auf eine Befragung, die durchgeführt worden ist von Digital Switzerland zusammen mit dem Versicherer Mobiliar und von GFS. In der Schweiz bei KMU bzw. bei kleinen KMU mit bis zu 49 Mitarbeitenden quer durch alle Branchen. Und da ist das Thema Cybersecurity im Zentrum gestanden. Und was ein bisschen Hand in Hand geht und auf der Hand liegt, das Thema Homeoffice.
Was ist denn konkret rausgekommen jetzt bei der Befragung oder was hat besonders erstaunt bei den Ergebnissen?
Es sind vor allem zwei Sachen, die aktuell aufgefallen sind. Das erste ist, dass das Homeoffice quasi auf Vor-Pandemie-Niveau zurückgefallen ist. Und die zweite Sache, wo wir wieder bei der Sorge wären, ist, dass obwohl die KMU-Chefs und Chefinnen gesagt haben, dass ihnen klar und bewusst ist, dass die Cyberbedrohung steigt, setzen sie nicht mehr konkrete Massnahmen, um sich zu schützen. Die Befragung ist jetzt schon mehrfach durchgeführt worden während der Pandemie, jetzt zum dritten Mal, und so gibt sich eigentlich ein schöner Vergleich über die letzten Jahre, aber was jetzt mehr oder weniger passiert.
Und vor Pandemie-Niveau heisst praktisch gleich null Homeoffice, oder was heisst vor Pandemie-Niveau?
Es ist abgefragt worden nach der Homeoffice-tauglichen Stelle einerseits. Also wie viele Stellen potenziell im Homeoffice schaffen könnten. Die Zahl ist während der Lockdowns logischerweise sehr hoch gewesen, ist mit der Welle immer niedriger geworden und jetzt wieder abgeflacht. Konkret schaffen bei der KMU jetzt 12% von den Leuten im Homeoffice. Vor der Pandemie sind es 10% gewesen. Ist also quasi nichtig, der Unterschied. Ja. Und während der Lockdowns ist das fast auf die Hälfte aufgegangen, beziehungsweise also 40%.
Ja, und das Zweite finde ich schon spannend. Aber du hast gesagt, dass die Inhaber auf den KMU, die wissen zwar, dass die Cyberbedrohung steigt, aber es ist ihnen egal.
Ja, ob es ihnen egal ist, möchte ich jetzt natürlich nicht urteilen. Es ist gefragt worden nach dem Umsetzungsgrad von Massnahmen. Da geht es um technische und auch organisatorische Sachen. Und die technischen Massnahmen sind relativ gut umgesetzt, denn doch. Also da geht es um regelmäßige Security-Updates, Firewalls, sichere Passwörter, ganz klare Sachen. Aber beim Organisatorischen gibt es laut den Studienautoren durchaus noch einiges zum tun. Zum Beispiel das Thema Mitarbeiterschulungen ist praktisch kein Thema. Sicherheitsaudits wären nicht durchgeführt. Oder auch Notfallpläne sind noch nicht so gut implementiert, wie sie sollten. Und die Studienautoren haben da ganz klar darauf hingewiesen, dass so ein Cyberangriff eine kleine Firma in eine unmittelbare Krise stürzt. Kann man sich gut vorstellen. Darum ist es umso wichtiger, dass klar geregelt ist, wer für was zuständig ist. Ist auch, wenn man einen externen Dienstleister für Security verantwortlich macht, dann muss auch dort das klar geregelt sein, verbindlich vereinbart, dass wirklich jeder weiß, jeder Mitarbeiter auch weiß, was zum Tun ist und wer die Ansprechperson ist. Und da gibt's offenbar dann schon noch bis zum Tun für die kleinen Firmen.
Ja, es ist jetzt also die normale Hausaufgabe, die du jetzt darüber geredet hast, was eine Firma muss gemacht hat, zum sicher sein, ist jetzt nichts wahnsinnig Spezielles gewesen, eigentlich, außer eben für ein KMU, wo keine Ressourcen, oder für ein K, eigentlich, wo keine Ressourcen hat.
Genau, eben, weil wir schwätzen da über Firmen mit weniger als 50 Mitarbeitern, ab 4 Personen. Man kann sich die Situation gut vorstellen. Und eben, man darf nicht vergessen, die Bedrohungslage ist hoch, Schwachstellen gehören zum Alltag. Hingewiesen worden ist auch auf das Thema Supply Chain Security. Selbst wenn man alles richtig macht, ist es eine reale Gefahr, dass irgendwo eine Schwachstelle reingeschmuggelt worden ist. Und auch über Ransomware könnten wir ja fast täglich berichten, gerade bei sehr kleinen Firmen.
Ja, letztens auf Social Media ein schönes Meme gesehen, da hat man zwei Gonfigläser drauf gesehen und beide sind mit Münzen gefüllt gewesen, und das linke ganz wenig und das rechte ganz viel. Und vom linken ist gestanden, IT Budget for IT Security before einem Angriff. Und das rechte ist gefüllt gewesen, randvoll mit Münzen. Und es ist geheißen, IT Budget after a Security Incident. Ja. Und das zeigt halt, dass die meisten Firmen wird sehr ständig bewusst, dass sie Budget für IT-Security müssen investieren, wenn sie mal angegriffen worden sind. Das ist echt keine Aussage von diesem Meme gewesen.
Ja, sehr treffend. Und wahrscheinlich darf man das sogar noch breiter auf die Informatik beziehen und nicht einmal nur auf die Security bei kleinen Firmen. Informatik ist halt einfach ein Kostenpunkt, wo jetzt die grossen Firmen vielleicht schon ein bisschen weiter sind und Informatik auch nutzen, ein neues Business generieren. Wir kennen die Sachen alle. Ist das wahrscheinlich bei kleinen Firmen? Und eben, wir reden da von bunt gemischte Branchen nicht. Da ist halt ein Server, wo man irgendwelche Kundendaten ablecken muss, ist nur ein Kostenpunkt und nicht etwas, wo, ja, etwas eher Lästiges.
Ja, etwas Lästiges, ein Kostenfaktor. Und gleichwohl muss es der Firma halt bewusst sein, dass es teurer ist, Angriff zu überleben und sich selber wieder herzustellen, als einen Angriff präventiv abzuwehren.
Mhm. Und das Sicherheitsbewusstsein, das macht eigentlich die Studie auch so spannend, ist durchaus da, weil die Frage ist sehr konkret gefasst gewesen. Man hat jetzt also die KMU nicht nur nach Phishing und so gefragt, sondern es ist wirklich darum gegangen, wie wahrscheinlich sie das Risiko einschätzen oder wie hoch sie das Risiko einschätzen, dass durch einen Cyberangriff ihr Geschäft für mindestens einen Tag außer Betrieb gesetzt wird. Also es geht dann auch wirklich um Umsatzeinbußen, wo man da ja in Kauf nimmt, darf man fast sagen.
Genau, speziell wenn man im E-Commerce-Bereich unterwegs ist, dann umso mehr. Also wenn man nicht verkaufen kann und ich kann produktiv sein, heisst das Umsatzeinbuss, wie du richtig gesagt hast?
Ja, oder für alle. Ich meine, wenn das System verschlüsselt werden, man ist für Kunden nicht mehr erreichbar, man kann keine Offerten schreiben. Also ja, jede Firma wird ohne Zugang zu ihrem IT-System nicht agieren können.
Ist der Punkt bei der Studie, der Punkt Cybersicherheit im Homeoffice hat ja viel oder mit zu tun, mit was für Geräten Leute arbeiten. Sei es private Geräte, wo noch Kinder auf irgendwelche Spiele machen oder sei es tatsächlich Businessgeräte, die nur für diesen Zweck eingesetzt werden und auch ordentlich verschlüsselt sind und wo die Firma sicherstellt, dass Updates eingespielt werden und so weiter.
Auf die konkrete Frage ist die Studie nicht eingegangen. Was Thema war, sind die Herausforderungen im Homeoffice. Haben sich im Laufe der Pandemie ein bisschen verändert. Gewisse Sachen sind einfacher geworden. Aber der Zugriff auf Daten ist nach wie vor eine grosse Herausforderung. Und aus dem lässt sich ein bisschen vielleicht ableiten, dass da gewisse Zugänge nicht so geregelt sind, wie sie sollten.
Im Interview, das wir heute publiziert haben, mit dem Sam Hügli von der TX-Gruppe, hat er einen schönen Satz gesagt, dass Corona ist der beste CTO gewesen, von ever, weil es eine wahnsinnige Beschleunigung hat reingebracht. Aber wahrscheinlich ist Corona nicht der beste CISO gewesen, oder?
Ja, das ist vielleicht noch ein guter Punkt. Das kann man sicher so sagen, ja. Ich meine, es ist nach wie vor enorm erstaunlich, auch jetzt 2 Jahre später, wie schnell, wie viele Unternehmen ins Homeoffice können haben und ihr Alltag umgemodelt haben. Aber da sind wahrscheinlich auch viele Provisorien entstanden, wo jetzt halt nicht mehr Provisorium sind, sondern irgendwie zum Alltag gehören und man ignoriert vielleicht Security dann doch ein bisschen.
Genau, Security war ja auch bei SAP das Thema gewesen. Ich habe mit der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe geredet und da hat ein Vorstandsmitglied, Sebastian Westphal, hat da recht Gas gegeben, was Forderungen oder auch Kritik an SAP angeht oder SAP betrifft, besser gesagt.
Kritik in Sachen Security, oder um was ist es gegangen?
Ja, es ist mehr um Sachen Kommunikation gegangen, eigentlich. Also er geht auf Log4j konkret zu reden gekommen ist und hat gesagt, er hätte sich die Informationen auf diversesten Blogs müssen zusammensuchen und er hätte sich gewünscht, dass er da von SAP proaktiver wäre informiert worden, wie er sich jetzt muss aufstehen. Also ihm hat eigentlich die Kommunikation von SAP generell gefehlt, was das angeht.
Okay. Ja, und da reden wir jetzt nicht mehr von Mini-KMUs, sondern wirklich auch von grossen Unternehmen. SAP-Anwender per Definition sind ja normalerweise nicht die kleinsten Firmen. Ein Evergreen bei der DSAG ist ja auch immer Cloud. Haben Sie zu dem auch etwas gesagt?
Ja, Sie haben gesagt, dass eigentlich das Zeitfenster jetzt offen ist, um das endlich voranzutreiben. Und es schließt sich langsam, hat er gesagt. Also Sie erwarten schon, dass SAP da endlich ein bisschen vorwärts macht. Und es geht ihnen eigentlich fast ein bisschen langsam, obwohl sie betont haben, ja, ja, Cloud bedeutet für jedes Unternehmen ein bisschen etwas anderes einerseits. Und es werde einen hybriden Weg geben, zuerst. Mhm. Und es gäbe ja noch viele Unternehmen, die noch gar nicht mal auf S4HANA migriert sind. Mhm. Und sich müssen überlegen, soll ich noch auf HANA gehen oder soll ich direkt in die Cloud und jetzt noch warten? Oder eben, das kommt halt ein bisschen darauf an, wie da die Unternehmen aufgestellt sind. Und, aber punkto Cloud ist es ihm deutlich zu wenig schnell vorwärts gegangen.
Das ist jetzt noch interessant. Man stellt sich immer vor, die, ich nenne es jetzt mal Traditionsfirmen mit der harten ERPs im Einsatz, wo vielleicht tendenziell eher auf der langsamen Seite sind, wäre jetzt meine subjektive Meinung, wenn es um Cloud geht. Aber offenbar liege ich da falsch.
Ja, und wahrscheinlich heisst das Gefühl, dass es nachher ein bisschen günstiger wird, wie man so oft vermutet, oder dass es andere Preismodelle sind, wo einfacher zu rechnen sind, das weiss ich nicht genau. Aber Preismodelle sind ein Thema gewesen, an diesem Roundtable, dass dort auch auf der kommerziellen Seite noch zu wenig bekannt ist, woher das SAP will gehen oder wird gehen.
Also das hört man jetzt doch schon seit Jahren, die Kritik an SAP, dass sich die Anwender Sorgen machen um steigende Lizenzkosten, gerade während dem Migrationsprozess. Auch die Angst, dass man vielleicht sogar noch doppelspurig fährt oder Sachen zahlen muss, die man schlussendlich gar nicht braucht. In dem Fall nach wie vor ein grosses Thema für die Anwender.
Was mich immer fragen ist, wie relevant ist die DSAG, die deutschsprachige Anwendergruppe, für Schweizer Unternehmen tatsächlich. Eben in der letzten grossen Umfrage haben 23 oder 24 Schweizer Unternehmen mitgemacht von 200, also etwa 12% haben sich daran beteiligt. Und das ist schon sehr deutschlandlastig, die ganze DSAG-Geschichte.
Da sind wir halt wieder die kleine Schwester von Deutschland. Ja, zu hoffen ist, dass sie trotzdem die Interessen von den SAP-Anwender gut vertreten können. Ich denke, gerade in puncto Information, etwas, was du jetzt gerade vorhin angesprochen hast, ist vielleicht etwas, wo so eine Anwendergruppe noch ein bisschen mehr Arbeit leisten kann als der Hersteller selber.
Ja, definitiv, ja. Aber für das müsste die Anwendergruppe zuerst selber auch überhaupt die Informationen vom Anbieter rüberkommen, bevor es nachher den Mitgliedern weitergeben kann.
Das ist natürlich ein Punkt.
Ausser sie haben genug Ressourcen, um das selber recherchieren, natürlich. Aber es würde natürlich helfen, wenn es ein bisschen durchlässiger wäre. Ich bedanke mich fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis nächste Woche. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.